So, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich glaube, mich kennen alle, deswegen stelle ich mich, ein Gesicht kenne ich noch nicht, deswegen stelle ich mich doch kurz nochmal vor. Ich bin Xavier Bergen, ich bin 29 Jahre alt, ich bin mit der wunderschönen Acilia hier auf dem Boden verheiratet und davor sitzt unsere kleine Tochter Leia. Genau. Ich bin angestellt in der Gemeinde in der FEG Urbach für Nachwuchsarbeit. Das heißt, ich habe viel mit Jugendlichen zu tun. Ja, sonst, wenn ihr Fragen habt, kommt auf mich zu. Wir sind sehr offen. Genau. Und ja, wie schon gesagt, wurde uns das Thema Fokus Himmel gegeben. Und in der Vorbereitung war ich so, wenn wir jetzt, also wir sind zu dritt, wenn wir zu dritt jetzt alle über Himmel predigen, dann sagen einfach alle die ganze Zeit dasselbe, oder? Es gibt irgendwie so viele Bibelstellen über Himmel und die beschreiben den Himmel so schön, dass ich dachte, das muss ich irgendwie ein bisschen sortieren, dass wir möglichst viel über den Himmel lernen, ohne viel doppelt zu hören. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass wir diese Themenreihe ein bisschen strukturieren. Und es wird euch erst ein bisschen ungewöhnlich vorkommen, aber vertraut mir, es lohnt sich. Und zwar ist die Reihenfolge Hölle, Himmel und Perspektive Ewigkeit. Und ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, wenn ihr vielleicht denkt, ja, Fokus Himmel und dann fängt er mit Hölle an, irgendwie passt das nicht so richtig zueinander, aber glaubt mir, da ist so viel hat miteinander zu tun und ich hoffe, dass das euch heute auch mit mir klar wird oder wie es mir klar geworden ist, deutlich wird. Ich habe das so ein bisschen zusammengefasst. Ich predige heute über Hölle. Nächste Woche darf dann Sascha über Himmel predigen und Uwe wird uns dann in das Thema Perspektive Ewigkeit mit hineinnehmen. Und das passt so gut, weil jeder Mensch, der auf diese Erde kommt, hat erstmal die Hölle verdient. Also wenn du noch nichts getan hast, wenn du quasi nur auf dieser Erde bist, wenn du dich noch nicht für Christus entschieden hast, hast du die Hölle verdient und ist trotzdem von Gott gewollt auf dieser Erde, ne? Also da merken wir schon, da entsteht irgendwie eine Entspannung. Und dann, wenn du zu Jesus Christus kommst, dann holt er dich buchstäblich aus der Hölle in den Himmel. Und wenn du dann verstanden hast, dass es jetzt losgeht, dass du Himmelsbürger bist, dann hast du häufig das Gefühl, boah, der Himmel ist so schön, was will ich eigentlich noch hier? Also was soll ich hier auf der Erde? Und dann kommt quasi Uwe mit seinem Thema Perspektive Ewigkeit. Das heißt, ich eröffne heute mit Hölle. Sascha wird uns dann die Sehnsucht nach Himmel nochmal beschreiben. Und Uwe geht dann in Perspektive Ewigkeit. Also was machen wir dann hier auf der Erde? Genau, also ich habe heute das Privileg, über Hölle zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, bei diesem Gedanken über Hölle nachzudenken. Ich habe das Gefühl, heute ist es ein sehr, ich sag mal, fliegender Begriff. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden frage aus der Jugend, hey, wie war die Schule? Boah, Hölle. Hölle. Ne, also irgendwie der schlimmstmögliche Zustand, zumindest aus Perspektive des Jugendlichen gesprochen. Und häufig, wenn wir vielleicht als die Erwachsenen darüber nachdenken, dann denken wir vielleicht an Arbeitssituationen, Studium, Ausbildung. Ne? Also man kann ja auch, keine Ahnung, wenn man auf der Arbeit irgendwie Mobbing erlebt oder ähnliches, kann man sich wie in der Hölle befinden oder beschreiben, wo man sich befindet mit Hölle. Und gerade als Christen, ich finde es spannend, dass sie zum Gebetstag da sind, da ist ja eigentlich jedes Mal, wenn man an verfolgte Christen denkt, dann denkt man, boah, die erleben wirklich die Hölle auf Erden. Ne? Also so viel Leid nur aufgrund dessen, dass sie aus unserer Perspektive den richtigen Glauben haben. Genau. Und so gibt es halt unterschiedliche, ja, Herangehensweisen und Hölle als Begriff ist sehr fliegend, gerade auch in der deutschen Sprache, weil man einfach einen leidensvollen Zustand damit beschreiben will, egal ob körperlich oder seelisch. Doch wenn wir uns das theologisch anschauen, dann kommen wir zuerst zu dem Punkt, dass man sich die Frage stellt, für wen eigentlich und wo befindet sich die Hölle? Und Römer 2,9 fasst das gut zusammen. Da heißt es, ja, Not und qualvolle Angst wird das Los jedes Menschen sein, der tut, was böse ist. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Wir sehen hier wieder besonderer Schwerpunkt für die Juden. Ne? Also so wie denen zuerst das Heil gilt, gilt auch für sie zuerst die Hölle. Also sie haben irgendwie immer noch einen besonderen Zustand oder einen Status, egal ob es in der Perspektive Himmel ist oder in der Perspektive Hölle. Also alle Menschen sind vom Thema Hölle betroffen. Und die Hölle hat uns Menschen eigentlich schon immer beschäftigt. Also egal jetzt auch, ob im Judentum oder Christentum. Es war schon immer ein Thema, wie geht es nach der Lebzeit auf der Erde weiter. Und die Juden, die hatten eine Vorstellung, mit dem ein Begriff einhergeht. Das ist ein hebräischer Begriff, der heißt Sheol. Keine Ahnung, ob man den so ausspricht. Man schreibt ihn so. Und das, um das genauer zu erklären, müssen wir wissen, dass das ein bisschen komplizierter ist. Also Sheol hat zwei Bedeutungen. Das eine ist ein Ort und das andere ist die Vorstellung darüber. Das heißt, es gibt einen Ort auf der Erde, der wird genannt Sheol. Der wird so genannt, weil dort unter Ahas und Manasse Kinderopfer für Molech, das war einer der Götter damals, dargebracht wurden. Und diesen Ort, den gibt's halt wirklich, deswegen zeige ich ihn euch, der ist südlich von Jerusalem. Also alles, was da in Infos steht, könnt ihr vergessen. Aber worum es mir geht, ist, hier unten, dieses Hinnomtal steht hier, dort war Sheol. Da war die örtliche, also da ist halt auch, alles hat dort stattgefunden. Also später haben auch die Römer diesen Bereich genutzt, um jegliche Leichen zu verbrennen. Also egal, ob die hingerichtet wurden oder ob die einfach niemanden hatten, der sie beerdigt hat. Dort wurde das alles gemacht. Und gerade auch die Römer, die haben auch Feuerbestattungen gemacht. Das wird dann später nochmal wichtig, wenn wir weiter in das Thema reinsteigen. Also direkt vor Jerusalem, könnte man sagen, hier nochmal eine andere Perspektive, liegt die Hölle. Also hier hinten, hier, das ist quasi alles Jerusalem. Und wenn wir hier in dieses Tal gehen, das ist das Hinnomtal. Genau. So. Genau, hier schon mal erwähnt, das ist auch der Ort, wo später Jesus dann von Gehenna spricht, also Hölle wird es im Deutschen übersetzt, und da werden wir dann auch gleich drauf eingehen. Also, das Hinnomtal. Das heißt, für diese zwei Perspektiven ist einmal wichtig zu wissen, es gibt diesen Ort, mit dem man wirklich negative Dinge hatte, die man damit verbunden hat. Ne? Die Kinderopfer, das heißt, man hat diesen Ort gemieden, es war ein düsterer Ort, es war irgendwie finster, weil jeder wusste, was da für eine Praxis gewesen ist, also was sie dort praktiziert haben. Und niemand hat sich gern dort befunden, also gerade von den Juden. Und auf der anderen Seite gibt es die Vorstellung von Sheol. Also jetzt kommt quasi noch eine geistliche, sage ich mal, Perspektive hinzu, wo man sich die Frage stellen kann, was ist denn noch mit Sheol gemeint oder wo ist denn der Sheol noch? Genau, da habe ich noch ein Bild, um das zu verdeutlichen. Das ist jetzt auch wieder, ihr braucht den Text nicht lesen, aber so haben die Juden sich die Welt vorgestellt und vieles davon ist aus dem Alten Testament abzuleiten. Ne? Also das heißt einmal hier ist jetzt der Himmel, hier ist die Erde, hier ist unser Meer und die Berge und hier unten ist der Sheol. Das ist das, worum es mir heute geht. Vieles davon ist halt wirklich aus dem Alten Testament, ne? Also auch gerade hier die Tore zum Himmel zum Beispiel. Genau, gerade Sheol und hier auch das große Tief ist auch was unterschiedliche Bücher beschäftigt. Jona-Buch zum Beispiel, als er mit im Wal ist, betet er und hat das Gefühl, in der Unterwelt zu sein. Genau, also Unterwelt quasi als Ort, der alles beschreibt und Sheol als ein bestimmter Bereich. So war die Vorstellung und was ich in der Vorbereitung spannend fand, schon damals ganz klar rund. Also man hat ja dann irgendwann angefangen zu diskutieren, wie die Erde, ob die flach ist oder rund. Aber vom biblischen Zeugnis her schon immer rund gewesen. Spannend irgendwie, wenn Jesus oder wenn Gott uns sowas erklärt, dann auch immer so, dass wir es irgendwie verstehen und begreifen können, auch wenn wir es vielleicht noch nicht wissenschaftlich sehen und messen können. Und das kommt jetzt hinzu. Also es gibt einmal den Ort vor Jerusalem und einmal die geistliche Vorstellung. Und das war jetzt der Ort, wo alle hinkommen, die gestorben sind. Der Ort, wo es später heißt, dass Jesus dorthin geht, um den Geistern zu predigen, die bei Noah gestorben sind. Und aus diesem Begriff Sheol wird dann später im Neuen Testament der Begriff Hades. Und die vermutlich bekannteste Beschreibung ist dann 1. Petrus 3, 19, wo es heißt, und so zu neuem Leben erweckt, ging er zu den Geistern in der unsichtbaren Welt, die sich zu Noahs Zeit gegen Gott aufgelehnt hatten und die jetzt bis zu ihrer endgültigen Verurteilung gefangen gehalten werden, und verkündete ihnen seinen Sieg. Damals in den Tagen Noah, in den Tagen Noahs hatte Gott in seiner Geduld mit dem Gericht gewartet, bis die Arche gebaut war. Doch als dann die Flut kam, wurden nur wenige, nicht mehr als 8 Personen, in der Arche durch das Wasser hindurchgetragen und gerettet. Hier wird ganz klar von dem Hades gesprochen, um den es geht, wenn es diese geistliche Perspektive von Sheol geht. Also ein Ort, wo alle Toten hingekommen sind. Man kann sich so vorstellen, so eine Art Wartebereich, und dann soll dort entschieden werden, wer kommt in den Himmel und wer in die Hölle. Und zu diesem Wartebereich kommt jetzt Jesus und predigt das Evangelium zu den Menschen aus den Tagen Noahs. Hier auch gleich erwähnt, das wirft ganz viele Fragen auf. Ich werde auch nicht alle Fragen dazu klären können. Aber wichtig ist, Jesus tut das, um gerecht zu sein, damit er in seiner Rechtsprechung souverän ist. Jetzt brauchen wir ein letztes Wort und dann können wir quasi über Hölle sprechen. Und das ist das Wort Gehenna, was in Matthäus 25 vorkommt. Matthäus 25, 40 bis 41. Darauf wird der König ihnen antworten: Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen: Geht weg von mir, ihr seid verflucht, geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Jesus spricht hier in einem Gleichnis davon, dass alles, was wir dem Geringsten tun, ihm getan haben, und genauso auch die, die den Geringsten nicht achten, den Geringsten nicht etwas tun, die sollen in dieses ewige Feuer kommen. Und jetzt, wie schon gesagt, wird hier auch der Begriff Gehenna dann geprägt, wo es dieses hebräische Pendant gibt mit dem Hinnomtal. Und man merkt einfach, dass diese Vorstellung halt immer weitergeht. Es gibt quasi einmal diesen Ort, wo wir wissen, dass das nicht bis heute irgendwie für irgendwelche, wie soll ich sagen, Götzenkultpraktiken genutzt wurde, oder auch Opferpraktiken, sondern das hat sich irgendwann gelegt. Aber worauf ich hinaus will, ist, es ist total wichtig, um sich mit Hölle zu beschäftigen, zu verstehen, es gibt einmal den Ort hier auf der Erde, wie auch die Vorstellung, wie es nach dem Tod weitergeht. Genau. Und hier an diesem Punkt dürfen wir nicht vergessen, Gott schützt das Leben. Und es ist ihm unglaublich wichtig, dass wir wertvoll miteinander umgehen. Man denke zum Beispiel an das Gebot, du sollst nicht töten. Es gibt also nichts Schlimmeres, als wenn genau diejenigen, die von Gott berufen sind, ja, unter König Ahas und Manasse, Kinderopfer bringen für einen Gott, der nicht der Gott Jahwe ist. Ich weiß nicht, ob man irgendwas Schlimmeres tun kann als das. Die Bibel wertet das an der Stelle nicht als die schlimmsten Sünden oder ähnliches. Aber wir wissen, dass Gott immer wieder das Leben schützt und das Leben als wertvoll erachtet. Wir merken also auch, dass die Realität des Todes auf dieser Erde und der geistliche Tod historisch schon immer verknüpft ist. Und dass diese jüdischen und alttestamentlichen Begrifflichkeiten immer mitgedacht werden. Also auch im Neuen Testament, wenn wir von Gehenna oder Hades lesen. Ihr müsst euch jetzt auch die ganzen Begriffe nicht merken. Es ist nur wichtig zu verstehen, dass es quasi einen Ort gab, wo man wusste, das ist der schlimmste Ort. Und daraus hat man sich dann überlegt, so oder so ähnlich muss die Hölle sein. Und die Bibel unterscheidet auch deutlich zwischen Hölle und Hades. Und Hades ist dabei eine Art Vorhölle, ne? Ich habe ja schon gesagt, Wartebereich, wo Jesus predigen gegangen ist. Genau, und das ist das, wo in vielen Stellen Sheol übersetzt wird. Und das sind dann die Begriffe, die halt zwischen Arte und Ente immer wieder verwendet werden. Das heißt jetzt nicht überall, wo Feuerhölle steht, steht Gehenna. Genau, da müsste man halt dann in Griechisch oder Hebräisch gucken. Aber so entwickelt sich halt der Begriff. Und heute wollen wir uns halt mit der Hölle beschäftigen, dem Ort, wo alles lebendig böse landet, also der Teufel, Dämonen und Menschen, die nicht an Gott glauben. Der Ort, der uns aus der Bibel beschrieben wird als ein Ort, wo Zähne klappern, wo Heulen sein wird, wo Menschen wie in einem Feuerofen ewig brennen. Doch zu Beginn müssen wir verstehen, worum geht es hier eigentlich? Und jetzt komme ich auf diese geistliche Perspektive. Jesus bestätigt nämlich auch in seiner Bergpredigt zum Beispiel, dass diese Ankündigung von Feuer und Qualen kommen wird. Also dass diese Hölle so aussieht, wie sich quasi die Juden den Ort vorgestellt haben. Nur, dass es quasi noch dramatischer oder noch schlimmer ist. Also versucht quasi immer das höchstmögliche oder schlimmstmögliche Wort zu verwenden, um diesen Ort zu beschreiben. Und genau, der Gedanke war quasi immer da, dass es einen tatsächlichen Friedhof oder ähnliches gibt, wo sich dann alle Toten aufhalten. Und das ist total spannend, weil die Juden dann zur Zeit Jesu dieses Tal Hinnom immer gemieden hatten, weil sie Angst hatten, dass der Zorn Gottes auf diesen Ort kommt. Das heißt, dieses Feuer, was Jesus zum Beispiel ankündigt, wenn das quasi auf die Erde kommt, hatten sie Angst, dass sie auch verbrannt werden, dass sie auch Qualen erleiden. Und deswegen hat man quasi immer einen großen Bogen um das Hinnom-Tal gemacht, falls Gottes Zorn vom Himmel auf die Erde kam. Und deswegen gab es auch das gängige Verständnis, dass die eigene Beerdigung irgendwie beeinflusst werden kann. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ihr könnt euch gerne mal beschäftigen. Den Juden war das ganz wichtig, in besonderen Formen und Arten beerdigt zu werden. Einfach so als kleines Beispiel. Jesus hat ganz viel von diesen jüdischen Riten erlebt. Also er wurde einbalsamiert, er wurde nicht unter die Erde gelegt, sondern innerhalb eines Grabes war er. Das heißt, wenn die Auferstehung stattfindet, hat man gedacht, hey, wenn ich dann nicht unter der Erde bin, dann kann ich einfach aufstehen und gehen und muss nicht irgendwie mich rausgraben. Ne? Also das war so ein bisschen die Vorstellung, nicht einfach an der Erdoberfläche, damit man wieder auferstehen kann. So. Und jetzt geht es um den geistlichen Tod. Wir wissen alle, durch Adam und Eva hat jeder Mensch den Tod verdient. Also man kann sagen, als Adam und Eva gesündigt haben, sind sie geistig gestorben. Häufig sagen wir das, aber ich weiß häufig nicht, ob wir das auch wissen. Also sie sind in dem Moment, wo sie gesündigt haben, geistlich gestorben. Und als Folge dessen kommt jeder Mensch geistlich tot auf die Welt und wird erst durch Christus lebendig. Also ohne Beziehung zu Christus bist du geistlich tot. Wir sehen also, unser Körper und unser Geist sind nah miteinander verbunden und deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, dass wenn wir jetzt quasi tot sind, also wenn wir nicht an Gott glauben, dann ist der Tod, der uns bevorsteht, also der zweite Tod, der in die Hölle zu kommen. Und die Bibel ist da ganz klar, alle, die sterben und Gott nicht kennen, werden ein zweites Mal sterben. Das lesen wir in der Offenbarung, in Offenbarung 20, 14 bis 15. Der Tod und das Totenreich wurde in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist hier auch wieder eine andere Bezeichnung, einfach für die Hölle, die ganz deutlich hervorhebt, sowohl auf der Erde als auch im Geistlichen gibt es keinen schlimmeren Ort. Und das Schlimme an diesem zweiten Tod ist, dass man in ewiger oder dauerhafter Trennung zu Gott ist. Also aufgrund dessen, dass Adam und Eva gesündigt haben, leben Menschen jetzt im geistlichen Desinteresse, habe ich es mal genannt. Viele haben ja gar nicht das Bedürfnis, eine Beziehung mit Gott zu haben. Viele kennen Gott nicht und möchten ihr Leben frei leben. Und deswegen ist auch überall dort, wo die Bibel davon spricht, dass Menschen in der Finsternis sind oder in der Finsternis leben, gemeint, dass sie geistig tot sind. Sie sind gar nicht in der Lage, quasi das Licht zu sehen. Ein weiteres Beispiel ist Matthäus 4. In Matthäus 4, 16, genau, da heißt es, das Volk, und da sind die Juden mit gemeint, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht über denen, die im Land der Todesschatten wohnen, ist ein helles Licht aufgegangen. Ja, also selbst die Juden, die nicht an Jesus glauben, leben in der Finsternis und sie sehen das große Licht. Sie sehen das auch, dass es quasi über den Tod hinaus ragt und strahlt, aber trotzdem verweigern sie dieses Licht. Also mit anderen Worten, jeder kriegt die Chance, ins Licht zu treten und wer in der Finsternis bleibt, dessen Todesschatten bleibt auch auf ihm. Paulus beschreibt diesen Zustand auch in Römer 8, wo er erläutert, dass unsere menschliche Natur den Tod bringt. Er wehrt sich gegen seine menschliche Natur, weil er weiß, dass so viel Sünde damit einhergeht. Wenn wir also von unserer sündigen Natur kontrolliert sind, bringen wir den Tod hervor. Wieder geistlich gesprochen in diesem Fall. Und das Wichtigste, was ich euch heute mitgeben will, ist, Gott rettet dich vor dem zweiten Tod. Also auch jetzt, wenn du schon eine Beziehung zu Gott hast, bist du gerettet vor diesem zweiten Tod. Das ist das, worum es Jesus von Anfang an ging, deinen Geist zu erreichen und nicht deinen Körper. Also egal, welches Leid du körperlich erfährst, ist kein Indiz oder Hinweis dafür, dass du irgendwie gesündigt hast oder dass der Teufel an dir dran ist, weil Jesus kam zuallererst für dein geistliches Leben. Und deswegen finde ich in diesem Zuge auch Taufe nochmal so wichtig zu erwähnen. Die Taufe symbolisiert ja, dass wir auf den Tod Jesu Christi getauft werden und die Auferstehung zeigen, ja, also indem wir ins Wasser getaucht werden und wieder hochkommen. Und das zeigt quasi, dass wir dem zweiten Tod entrissen wurden. Also die Taufe ist ein sehr, sehr schönes Symbol dafür, wenn man sich vorstellen kann, eigentlich müsste ich sterben, aber Gott holt mich daraus. Eigentlich habe ich Hölle verdient, aber Gott holt mich in den Himmel. Wir bezeugen, dass wir dem Tod entrissen wurden und auferstehen werden, wie Jesus Christus auferstanden ist. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum dieses Thema so wichtig ist, wenn wir uns mit Fokus Hölle beschäftigen wollen. Denn Jesus nutzt die Hölle als Ansporn zu geistlichem Handeln. Er ruft uns zu einer Entscheidung auf. In Matthäus 7, 13 bis 14 heißt es, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg, doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben. Und nur wenige finden diesen Weg. Das richtet er an alle Menschen. Jeder soll sich auf diesen Weg machen, durchs enge Tor zu gehen und das Leben zu finden. Und da gibt es unglaublich viele Bibelstellen, die damit sich beschäftigen. Ich verkürze das so ein bisschen, um auf die Kernpunkte zu kommen, weil Jesus rügt dann auch nochmal die Pharisäer und Sadduzäer und macht deutlich, es geht nicht um den äußeren Schein. Also du kannst deine 613 Gebote alle super halten, aber es geht darum, wo dein Herz ist. Jeglicher Versuchung müssen wir entschieden entgegengehen. Das ist damit gemeint, wenn es da steht, das enge Tor und der schmale Weg. Also es ist ein schmaler Weg bis in den Himmel. Es ist nicht, dass wir einmal uns bekehren und dann wird es kurz irgendwie anstrengend und dann ist es wieder leichter, sondern bis zum Tor, und das haben wir auch in dem Bild gesehen, von wie die Juden sich die geistliche Welt vorstellen, bis zu diesem Tor gehen sie, dann sterben sie und dann können sie in den Himmel. Und hier ist vielleicht noch ein Stichwort gut zu geben. Jesus macht ja auch diesen Vergleich. Lieber bist du blind im Himmel als mit beiden Augen in der Hölle. Also er differenziert ganz knallhart, wie wichtig dein geistliches Leben ist und wie wichtig auch damit die Erlösung ist, die er dir bringt. Und deswegen geht die Hölle alle an. Alle Menschen, uns als Christen. Und spätestens jetzt hier im nächsten Vers aus dem Hebräerbrief wird deutlich, dass es für uns auch wichtiger sein sollte, das Thema, weil es darum geht. Wir sind immer sehr oft himmelorientiert und ich gönne euch das auch in den nächsten Predigten, wo es um Himmel und Perspektive Ewigkeit geht. Aber ich habe das Gefühl, das Thema Hölle ist ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, es ist nicht alles gut. Es wird auch nicht für alle Leute, die noch nicht in Gottes Beziehung leben, gut. Und das muss ein Ansporn für uns werden. Und deswegen dieser Vers aus Hebräer 10, 26 und 27. Wenn wir nämlich, nachdem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, vorsätzlich und fortgesetzt sündigen, verwerfen wir damit das Opfer Jesu, das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Alles, was uns dann noch bleibt, ist die schreckliche Erwartung des Gerichts, die Aussicht auf jenes verzehrende Feuer, dem Gott alle übergeben wird, die sich gegen ihn stellen. Das ist hart. Also die Aufforderung auch an uns Christen, treu zu sein, ehrlich zu sein zu Gott, in einer lebendigen Beziehung. Wir können gar keine lebendige Beziehung zu Gott führen, wenn wir nicht uns entscheiden, mit ihm zu leben. Wenn wir nicht entscheiden, auf diesem Weg zu bleiben. Und die Bibel ist da ganz klar in ihrer Aufforderung an uns. Hast du dich für Christus entschieden, dann geht es erst richtig los. Dann beginnt das Leben, weil du nun die Freiheit hast, gegen die Sünde zu entscheiden, dich gegen deine Natur zu wehren. Und deswegen geht es mir heute auch nicht darum, irgendwie Angst zu machen, und ich will auch nicht davon sprechen, dass jemand sein Heil verlieren kann. Aber die Bibel ist richtig scharf. Das Wort Gottes ist wirklich scharf. Wenn wir unser Leben seit der Bekehrung nicht ändern, werden wir leben, als würden wir sterben. Und diese Leute erwartet noch ein Gericht. Häufig habe ich das Gefühl, auch bei mir in der Jugend, wenn man sich bekehrt, dann hat sich das Thema Gericht ja erledigt. Nur wenn wir in die Bibel gucken, dann ist es anders. Wir alle kommen ins Gericht. Nicht jeder von uns muss dann irgendwie in die Hölle oder sonst irgendwas, aber über jeden wird gerichtet. Es ist super cool für uns, weil wir wissen, dass wir dann in den Himmel kommen. Aber ich glaube, wir verlieren häufig aus den Augen, dass jeder ins Gericht kommen wird. Das heißt, die Hölle sollte eigentlich uns ein Ansporn sein, Menschen zu retten. Dass wir denen dieselbe Chance geben, die uns gegeben wurde. Und ein weiteres Beispiel, da zielt Jesus auf den Umgang mit Mitmenschen, auch aus der Bergpredigt. Er sagt, wenn jemand zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf oder du Idiot, der gehört in die Feuerhölle. Ne, also für uns irgendwie Kleinigkeit, also sprachlich Kleinigkeit. Ihr könnt euch auch gerne irgendwas anderes überlegen, aber das war wahrscheinlich damals genauso sprachlich eine Kleinigkeit, also nichts Schlimmes. Aber Jesus macht hier deutlich, wie wichtig es ihm ist, dass wir einerseits Ehrfurcht vor ihm haben, Ehrfurcht vor Gott, weil er hat das Leben erschaffen. Und andererseits dürfen wir uns nicht über andere Lebende erheben. Wir dürfen nicht sagen, der eine ist mehr wert oder ich bin mehr wert und der andere ist weniger wert. Und das tun wir ja, indem wir sagen, du bist dumm oder du kannst das nicht. Und das sind Verhaltensweisen, die auch den alten Menschen dann irgendwie beschreiben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr schon von Kind auf Christen gewesen seid quasi, ob das für euch noch weit entfernt ist. Aber ich möchte euch ermutigen, das nicht aus den Augen zu verlieren. dass jeder Mensch, der nicht in Beziehung zu Gott steht, jeden Tag sündigt und keine Beziehung zu Gott hat. Und das Schlimme an der Hölle ist also die Trennung von Gott. Also das Schlimmste, was dir im Leben passieren kann, ist die endgültige Trennung von Gott. Der zweite Tod. Das bedeutet, dass du an einen Ort kommst, an dem die Eigenschaften Gottes nicht sind. Und jeder von uns möchte diese Eigenschaften, weil in der Hölle wird es keine Liebe geben, kein Licht, keinen Frieden, keine Freude, keine Erfüllung. Also die Hölle ist ein Ort voll Dunkelheit, voll Feuer, also voll Leid. Sie ist der Ort, der für Dämonen und den Satan bestimmt ist. Aber er ist auch der Ort für die Menschen, die nicht an Gott glauben. Und sie ist der Ort der Strafe Gottes. Also mit anderen Worten, die schlimmste Strafe, die Gott dir antun kann, ist, dass du nicht mehr zu ihm kommen kannst. Denn Gott ist ein gerechter Gott und er richtet über jede Sünde. Er richtet Jesus Christus für dich, wenn du sündigst. Denn Jesus Christus sorgt dafür, dass dir die Erlösung zuteil wird. Und im Judentum entwickelten sich also mit den Worten Sheol und Gehenna, dass Gott die Hölle auf dieser Erde veranstaltet. Das habe ich vorhin schon gesagt, dass sie den Ort gemieden haben, weil sie Angst hatten, dass irgendwann das Feuer Gottes kommt und sie angesteckt werden. Neutestamentlich geht es dann weiter, weil ja die Römer dann die Herrschaft hatten über die Juden. Und dann kommt dieser Gedanke, den wir in Petrus gelesen haben, dass die Leute, die bei der Flutkatastrophe bei Noah keine echte Chance haben, selbst die kriegen noch eine Chance. Also man könnte quasi sagen, die Gottes Liebe geht bis ins Totenreich, damit du eine Entscheidung für ihn treffen kannst. Nichts kann die Gottes Liebe aufhalten, damit du in eine Beziehung zu ihm kommen kannst. Und deswegen will ich euch ermutigen, dass wir nicht so sind, wie die Juden sich beschrieben haben, dass sie sagen, wir gehen um das hin um Tal herum. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht von Gottes Zorn treffen lassen. Sondern ich möchte euch ermutigen, genau das Gegenteil zu tun. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr, wenn ihr in eurer Woche startet, den Menschen begegnet, die in diesem Hinnomtal sind. Dass ihr ermutigt seid, so wie ihr aus der Hölle rausgeholt wurdet, so wie ihr von Jesus aus der Hölle in den Himmel geholt wurdet, dass ihr auf Menschen zugeht und ihnen helft, den Weg in den Himmel zu finden. Und das sind die Punkte, die ich euch heute mitgeben möchte. Gott rettet dich vor deinem zweiten Tod. Ist egal, ob du in Beziehung, also ist egal, in welcher Beziehungsphase du dich findest, wenn du eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, rettet er dich vor deinem zweiten Tod. Das ist ganz wichtig, weil das muss man nicht hier auf der Erde spüren. Es ist ganz wichtig zu wissen, ich bin in Beziehung, deswegen erwartet mich kein weiterer Tod als dieser eine Tod hier auf der Erde. Das zweite ist, die Hölle sollte ein Ansporn sein. Einmal für mich, ja, ein christliches Leben zu führen, ein vorbildliches Leben zu führen, aber auch andere Menschen davon zu erzählen, dass sie auf dem breiten Weg, auf dem Weg in die Hölle sind. Und als letzten Punkt, lasst uns Menschen aus der Hölle in den Himmel helfen. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Und wenn wir uns nicht mit Hölle beschäftigen, dann geht das leicht aus dem Fokus. Weil ja, es ist schwer. Also ich will gar keinem absprechen, dass er nicht genug evangelisiert oder ähnliches und dass wir da alle irgendwie nichts tun. Aber ich will euch ermutigen, auch wenn es schwer ist, die Konsequenz, die ist knallhart. Die Konsequenz ist eine Entscheidung auf immer und ewig dauerhaft. Und deswegen lasst uns gemeinsam ermutigt sein, den Menschen auch von der Hölle zu erzählen. Also mir geht es genauso, wenn ich irgendwie in Gesprächen mit Nichtchristen bin, versuche ich die Hölle irgendwie immer so zu umschiffen, weil man möchte ja nicht, dass die Leute sich irgendwie aus Angst bekehren oder so. Aber die Hölle ist ein Teil der geistlichen Realität, genauso wie der Himmel auch. Und ja, ich will an dieser Stelle aufhören, weil es nächste Woche um Himmel gehen wird. Und dann werdet ihr auch nochmal sehen, wie stark dieser Kontrast ist zwischen Leid und Freude zum Beispiel. Und ich freue mich sehr darauf, was Sascha sagen wird. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Genau, und möchte jetzt zum Abschluss einfach nochmal für euch oder für uns beten. Und ja, lade euch ein, einfach die Augen zu schließen.